Heute bei «Apropos» der Donald Trump und NATO.
NATO was busted until I came along. I said, everybody's going to pay. They said, well, if we don't pay, are you still going to protect us? I said, absolutely not.
Der Donald Trump kandidiert als US-Präsident und er will die außenpolitische Rolle der USA umkrempeln. Wenn ein NATO-Land nicht rechtzeitig seine Beiträge zahle, dann will er Russland ermutigen, mit dem Land zu machen, was es will.
I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.
Mit dieser Aussage zu der NATO hat Donald Trump in den letzten Tagen viele aufgeschreckt.
The NATO Secretary General said Trump's claim that he would encourage Russia to attack US allies if they did not spend enough on defense puts American and European soldiers at increased risk. And the European Union's top diplomat said NATO's security cannot depend on how a president of the US feels on any particular day.
It's not yes, now yes, tomorrow no, it depends who are you. Now come on, let's be serious. Let's be serious. NATO cannot be an alliance à la carte. It exists or it not exists.
Wie wichtig das Thema Außenpolitik im Wahlkampf ist und ob Trump seine Polemik ihm Stimmen bringt oder kostet, über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem USA-Korrespondent Fabian Fehlmann. Hallo Fabian.
Howdy, Mirja.
They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.
Fabian, die Aussage von Donald Trump zum NATO-Militärbündnis, wir haben sie gerade vorher gehört, die ist ja durch alle Schlagzeilen gegangen die letzten Tage. Was genau hat er gesagt?
Fangen wir doch rasch von vorne an. Eben, die NATO-Mitglieder sollten 2% von ihrer Wirtschaftsleistung in die Verteidigung investieren. Das macht aber nicht einmal die Hälfte von diesen NATO-Ländern und der Trump findet, die USA zahlen wegen dem zu viel. Sie sind das grösste und wichtigste Mitglied von der NATO. Und über diesen Streit hat Trump im Wahlkampf eine Anekdote erzählt. Er hat gesagt, der Präsident von einem grossen Land habe ihn gefragt, ob sie auch auf den Schutz der USA eine zählen kann im Fall eines russischen Angriffs, obwohl sie vielleicht zu wenig Tage ausgeben für ihre eigene Verteidigung. Und der Trump hat dann erzählt, er habe auf das geantwortet, nein, er werde sie nicht beschützen, sondern er werde Russland sogar dazu ermuntern, zu machen, was immer zur Hölle sie wollen. Die Botschaft da ist, dass Trump öffentlich in Frage gestellt hat, ob die USA in einem Bündnispartner beistehen würde. Mhm. Und das schwächt die Abschreckung von dem Militärbündnis gegenüber Russland.
Aber von welchem Land er da geredet hat, das weiss man nicht.
Ja, das weiss man nicht. Trump hat von einem grossen Land geredet und von einem Präsident. Falls er da präzise gewesen wäre, kämen allenfalls Polen und Frankreich in Frage. Am ehesten aber hat er vermutlich Deutschland gesagt. Deutschland hat Trump am meisten dafür kritisiert, dass die Verteidigungsausgaben zu tief sind. Allerdings wäre das dort dann wahrscheinlich eher der Kanzler gewesen als der Präsident. Über die Details hat man sich aber gar nicht so lange aufhalten. Wichtig ist, dass Trump eben mit dieser Botschaft Zweifel daran geweckt hat, ob die USA ihren Partner beistehen würden.
Die Zweifel, die haben ja weltweit für Reaktionen gesorgt.
Ja, genau. Und die meisten Reaktionen sind sehr besorgt gewesen. Also im Weissen Haus selber hat man gesagt, Trump sei einfach unhinged, verwirrt. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz hat gesagt, die Aussagen seien unverantwortlich und gefährlich und hat mit dem eben genau auf die Zweifel verwiesen von der amerikanischen Treue für die Verteidigungsallianz. Und Donald Tusk, der neue polnische Ministerpräsident, ist dann auf Paris gegangen und hat dort die Musketier zitiert, einer für alle, alle für einen, um eben nochmal zu betonen, wir würden einander sehr wohl beistehen. Mhm.
Fabian, warum löst die Aussage so eine grosse Reaktion aus?
Ja, Emilia, Russland ist grösser als jedes europäische Land allein. Und darum ist der Gedanke von der NATO, wir stehen alle zusammen. Wenn Russland einem Land den Krieg erklärt, erklären wir alle zusammen Russland auch wieder den Krieg. Das ist im Artikel 5 von der NATO-Charta festgehalten. Der heisst Bündnisartikel und der gilt so als das Herz, als der zentrale Bestandteil von dieser NATO. Der Trump hat jetzt öffentlich den Artikel eben in Frage gestellt. Er hat Zweifel daran geweckt, dass falls er Präsident würde, er dann auch wirklich würde seinen Soldaten befehlen, den Bündnispartner zu Hilfe zu eilen. Und das ist natürlich besonders bedeutend in einer Zeit, wo Russland ein Fünftel von der Ukraine besetzt. Die Ukraine ist nicht ein NATO-Mitglied. Aber der Wladimir Putin droht immer wieder damit, auch Staaten im Baltikum wieder zu besetzen. Die sind auch Teil von der Sowjetunion gewesen, sind damals besetzt gewesen und nach dem Ende von der Sowjetunion haben sich die baltischen Staaten unabhängig erklärt und der Putin hält das jetzt noch für einen Fehler. Und in diesen Staaten hat es auch grosse Bevölkerungsanteile, die russisch stämmig sind.
Entsprechend hat die Aussage von Donald Trump für heftige Reaktionen gesorgt, dass er das Thema auf diese Art und Weise aufgreift. Ist das jetzt einfach ungeschickt oder ist das bewusstes Kalkül?
Das ist mir ehrlich gesagt selber noch nicht ganz klar. Also der Trump ist unberechenbar, er ist ungenau, er blufft viel, er lügt viel, er erinnert sich auch nicht ganz so genau und man weiss jetzt in dem Fall nicht, ob sich die Anekdote überhaupt so ereignet hat, wie er das erzählt. Seine Berater haben sich nicht daran erinnern können. Bei der NATO hat man sich nicht daran erinnern können, an so ein Treffen. Und auch in der schriftlich vorbereiteten Rede, die er auf dem Teleprompter hatte, wo er das Ganze gesagt hat, ist die Anekdote nicht so beschrieben gewesen. Fakt ist aber, er hat das gesagt, er hat das öffentlich gesagt und sein Wort hat darum ein grosses Gewicht. Er ist der Favorit der Republikaner für die Präsidentschaftskandidatur und darum spielt das halt jetzt schon eine Rolle, was er sagt, weil es ist möglich, dass er im November zum neuen Präsident von den USA gewählt wird.
Was das würde bedeuten, auf das kommen wir auch gerade noch. Der Trump spielt ja inhaltlich mit dieser Anekdote darauf an, dass eben gewisse Länder fast nichts oder zu wenig in seinen Augen beitragen zum Verteidigungsbudget der NATO. Trifft er mit dem einen Punkt?
Ja, ganz sicher. Und Donald Trump ist auch wirklich nicht der erste US-Präsident, der auf diesen Punkt hinweist. Ich war selber dabei gewesen, 2014, als Barack Obama auf Brüssel kam, zum NATO-Gipfel. Und inhaltlich etwas sehr, sehr Ähnliches gesagt hat, nämlich, dass die Europäer selber mehr Geld ausgeben für ihre Verteidigung. Wir haben nach dem Fall der Mauer in Berlin und nach dem Zerfall der Sowjetunion haben wir die Zeit gehabt, wo alle westeuropäischen Länder ihre Ausgaben zurückgefahren haben für die Armee. In der Schweiz hat 1989 mehr als ein Drittel der Stimmberechtigten wollen die Armee abschaffen. Ich bin selber in dieser Zeit politisiert worden. Wir haben profitiert von dem, was wir Friedensdividenden nennen. Und dazu ist dann gekommen, wo wir langsam gemerkt haben, dass Russland eben doch wieder könnte Gefahr sein, dass man einander in Europa auch misstraut hat. Es hat kein anderes Land wählen, dass Deutschland, wo wirtschaftlich so stark war, plötzlich 2% von seiner Wirtschaftsleistung für die Verteidigung ausgibt. Das wäre ein Deutschland geworden, hochmilitarisiert, hoch aufgerüstet. Das haben zum Beispiel Frankreich, aber auch Großbritannien nicht wählen, unter anderem aus historischen Gründen.
Die Aussage, die Donald Trump jetzt getroffen hat, inwiefern passen denn die so generell zu seiner Haltung in aussenpolitischen Fragen?
Die Auslassungen von Trump passen eben sehr, sehr gut in seine aussenpolitische Haltung und darum haben sie auch, obwohl man nicht so genau weiss, wie ernst sie zu nehmen sind, so viele Sorgen ausgelöst. Also der Trump, das weiss man, er misstraut allen Allianzen und allen festen Verträgen. Und das ist die NATO, eine Allianz mit festen Verträgen und demokratischen Entscheidgremien. Und für den Trump ist alles ständig im Fluss. Alles ist Verhandlungssache. Und Hauptpunkt für ihn ist, dass die USA in seinen Augen ständig schlecht wegkommen und zu viel zahlen. Und darum hat er an vielen verschiedenen Orten hat er probiert, Bündnis neu auszuhandeln und für die USA vorteilhafter zu gestalten.
Und das Ganze, das passt ja zu seinem Wahlspruch «America first».
Ja, genau. Der Donald Trump will eigentlich, dass sich die USA auf der Welt weniger engagieren, weniger der Weltpolizist sind und sich mehr darauf konzentrieren, was im eigenen Land läuft. Es ist nicht so klar, ob das wirklich eine gefestigte Ideologie von ihm ist oder ob da auch der Populismus hineinspielt. In den USA sind viele Leute skeptisch dafür, wie viel Geld dass sie ausgeben für einen Krieg, der weit weg von den USA stattfindet.
The Senate advancing a $95 billion aid package for Ukraine, Israel and Taiwan. The vote to begin debate was 67.
Das Thema ist ja gerade sehr aktuell. Im Kongress hat es gerade ein rechtes Hin und Her gegeben um Gelder, unter anderem für die Ukraine. Um was geht es dort?
Ja, der Kongress hat eigentlich ein Milliardenpäckchen verabschiedet, das Geld drin hat für die Ukraine, für Israel, aber auch für Taiwan, humanitäre Gelder für die Palästinenser in Gaza. Und das Päckchen, das geistert jetzt schon seit Monaten durch den Kongress. Die Republikaner haben ursprünglich verlangt, dass man zuerst Gelder für den Grenzschutz an der Südgrenze der USA auch noch dort reinpacken. Das hat man dann probiert zu machen und was dann so weit war, hat Donald Trump das Ganze verhindert. Und jetzt läuft im Moment die nächste Etappe von dieser Saga. Der Senat hat am Dienstag am Morgen, am 5 Uhr, kurz bevor die Sonne aufgegangen ist, nach einer ganzen durchverhandelten Nacht, beschlossen, dass er jetzt gleich $95 Milliarden spricht. Dort hat 60 Milliarden für die Ukraine drin. Und jetzt eben kommt die nächste Etappe. Jetzt geht das Ganze ins Repräsentantenhaus. Und man weiss im Moment noch nicht so genau, wie es dort rauskommt.
Du hast jetzt schon zweimal in diesem Zusammenhang den Namen Trump gesagt. Welche Rolle hat er gespielt bei dieser ganzen Diskussion?
Ja, aber Donald Trump hat den ersten Kompromiss, den man geschlossen hat, wo man gesagt hat, wir haben da Geld für die Ukraine und Israel und wir haben Massnahmen für die Südgrenze der USA. Da hat Trump torpediert und eigentlich zu Fall gebracht, verhindert, weil er das Thema Grenzen und Grenzschutz im Wahlkampf als Thema nutzen konnte. Jetzt ist der zweite Schritt gekommen. Jetzt hat der Senat gesagt, gut, dann machen wir das Ganze ohne Grenzen, einfach Gelder für die Ukraine, für Israel. Dann hat Trump am letzten Samstag eben die Anekdote erzählt, die auch da drin gespielt hat, um den Republikanern im Senat zu sagen, wehret euch dagegen, sage ich da nein. Jetzt haben bei dieser Abstimmung am Dienstag am Morgen im Senat 22 Republikaner, fast die Hälfte der Republikaner im Senat, eben doch für die Gelder gestimmt und damit im Trump seine Anweisungen ziemlich offen trotzt. Sie sind unabhängige Politiker, sie sind gewählt, sie machen nicht einfach, was der Trump sagt.
Dass sich 22 republikanische Senatorinnen und Senatoren am Schluss am Trump widersetzt haben, was hat das für eine Bedeutung?
Ja, die Leute haben also wirklich Rückgrat gezeigt, weil die sind in einem massiven Druck und in einer massiven Kampagne ausgesetzt gewesen. Man kann davon ausgehen, dass der Trump bei all diesen Leuten wird Konkurrenten aufstellen, jetzt dann, wenn es um die Wahl im November geht. Das heisst, die müssen damit rechnen, dass sie möglicherweise abgewählt werden. Und gleichzeitig ist es halt auch ein Zeichen dafür, dass Donald Trump zwar sehr viel Macht hat in dieser republikanischen Partei, dass er aber auch nicht einfach befehlen kann und alles passiert, was ihm genehm ist, sondern dass das eben eine Demokratie ist, wo die Macht aufteilt ist auf verschiedene Instanzen, auf verschiedene Leute. Und jetzt kommt das Geschäft auch noch ins Repräsentantenhaus, in die grosse Kammer. Und dort sind dann im Trump seine Anhänger aber stärker vertreten als im Senat. Und jetzt weiss man nicht, wie es dort weitergehen wird.
Wie gross ist denn jetzt die Chance, dass man zu einer definitiven Einigung kommt und die USA am Schluss die Gelder spricht für die Ukraine?
Das lässt sich noch relativ schwer abschätzen. Es gibt viele, die sagen, dass die USA wie immer nach einem langen, chaotischen Prozess und viel Trariterer am Schluss eben doch zuverlässig sind und sich doch hinter die NATO stellen und doch der Ukraine die Gelder werden sprechen. Wie das aber im Detail soll passieren, ist noch nicht so richtig klar. Im Repräsentantenhaus entscheidet der Speaker, der Mike Johnson, darüber, was zur Abstimmung kommt. Und der Mike Johnson ist ein enger Verbündeter von Donald Trump. Die telefonieren regelmäßig miteinander. Und er hat schon mehrmals signalisiert, dass er überhaupt nicht zufrieden ist mit den Geldern, die man jetzt für die Ukraine sprechen will. Also er dürfte das eher probieren zu verhindern. Jetzt gibt es bereits Diskussionen, dass man so ein Manöver abziehen könnte, wo man ihn umgeht und dann trotzdem eine Abstimmung ansetzt. Aber auch dort ist noch nicht so ganz klar, ob das wirklich eine Mehrheit gäbe. Wir haben einerseits sehr viele sehr rechte Abgeordnete, die eben im Donald Trump hörig sind und anders als Senatoren Druck nicht werden standhalten. Und dann auf der linken Seite gibt es dann eben doch auch wieder Widerstand. Die Demokraten sind nicht so einig bei diesem Päckchen, weil das Päckchen mehr als ein Dutzend Milliarden Dollar für Israel enthält. Israel, wo gerade einen Krieg führt in Gaza, wo sehr vielen progressiven Abgeordneten eben auch nicht passen. Wie das am Schluss rauskommt, werden wir in den nächsten Tagen herausfinden. Es könnte aber auch sein, dass sich das alles noch bis im März reinzieht.
We're already into Ukraine for over $200 billion. And they could make a deal with Russia in the next 3 weeks.
Fabian, Donald Trump stellt ja NATO-Verpflichtungen von den USA in Frage. Er stellt sich auch gegen Militärhilfe für die Ukraine. Joe Biden auf der anderen Seite, der gibt sich auch gerne so als Transatlantiker. Wie wichtig ist das Thema Außenpolitik allgemein in diesem Präsidentschaftswahlkampf?
In dieser frühen Phase des Wahlkampfs ist die Außenpolitik gerade sehr, sehr wichtig. Das eine ist die Ukraine wegen der Gelder. Das ist vor allem bei den Republikanern wichtig, weil die sehr, sehr entschieden dagegen sind an der Basis, viele Republikaner, und sagen, wir müssen zuerst unseren eigenen Leuten schauen. Und auf der anderen Seite, bei den Demokraten, ist eher Gaza das wichtige Thema, weil der Biden Israel so stark unterstützt. Das macht muslimische Wähler hässig. Viele da haben Familienangehörige verloren, haben Verwandte verloren in dem Krieg in Gaza. Es macht aber auch progressive andere hässig, die sich mit Palästinensern solidarisieren. Und es gibt ganze Kampagnen, die sagen, dass wir nicht werden für die beiden stimmen wegen dem im November. Wie sich das über den Sommer entwickelt, werden wir sehen. Am Ende ist die Aussenpolitik sehr selten der entscheidende Faktor in den Wahlkämpfen in den USA. Meistens ist es wichtiger, wie sich die Wirtschaft im Sommer und im Herbst dann wieder entwickeln und wie die Teuerung dann wieder aussehen.
Die andere Frage ist ja, was wäre, wenn es einen Wechsel gäbe, wenn der Trump würde Präsident werden? Aus heutiger Sicht, wie gross ist die Chance, dass die US-Aussenpolitik unter einem Präsident Trump ganz anders ausgesehen hätte als unter einem Präsident Biden?
Der Unterschied wäre jetzt sehr gross. Im Donald Trump, seine Anhänger sagen zwar, er stehe felsenfest hinter der NATO. Was er da sage, das sei nur Verhandlungstaktik, damit die Europäer ein bisschen mehr zahlen. Aber es ist Tatsache, der Biden ist ein Transatlantiker, so ein bisschen vom alten Zuschnitt. Er ist stark nach Europa orientiert. Er erzählt ja immer wieder von seinen irischen Wurzeln. Und der Trump ist viel mehr auf die USA fokussiert und fragt immer zuerst, was denn die USA am konkreten Nutzen findet. Er ist so ein Populist, er macht das, wo er das Gefühl hat, käme gut an bei den Leuten. Und das ist im Moment ein Isolationismus, der gut ankommt. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, muss man als Europäer auch sagen, dass das Land auf dem anderen Kontinent mit seinen eigenen grossen Armutsproblemen so viel Geld ausgibt für die Sicherheit des europäischen Kontinents.
Du hast es vorher schon gesagt, die USA hat ja eben auch so ein bisschen den Ruf als Weltpolizei. Das zeigt sich jetzt auch in den aktuellen Konflikten wieder, wie eben in Israel oder in der Ukraine. Verändert sich die Rolle allgemein gerade?
Ja, die Rolle hat sich schon länger angefangen zu verändern und die ist auch überhaupt nicht Gott gegeben. Also im Gegenteil, die USA haben sich historisch mal vom englischen Königreich losgesagt, 1776, und haben nachher zuerst mal eigentlich überhaupt nichts zu tun haben mit fremden Händeln. Und erst im Ersten Weltkrieg haben sie sich in Europa wieder engagiert, zum Glück entscheidend. Und im Zweiten Weltkrieg aber sind sie ja dann sehr, sehr lang nicht eingestiegen, erst dann, wo sie von Japan angegriffen worden sind. Auch da wieder, zum Glück sind die Amerikaner damals eingestiegen. Europa wäre heute viel, viel weniger frei, vermutlich, als sie es dann geworden sind. Und was sich in den vergangenen Jahrzehnten zugetragen hat, ist, dass die USA sehr viel diverser geworden sind. Sie sind sehr viel weniger auf Europa ausgerichtet. Die Bevölkerung kommt aus allen Teilen von dieser Welt. Es hat Lateinamerikaner, es hat Asiaten, es hat Leute aus dem Nahen Osten. Und die Westküste hat auch Bedeutung gewonnen von den USA. Die ist auch mehr gegen Asien orientiert. Das alles haben wir schon beim Obama gespürt und gesehen. Sein Interesse an Europa und auch am Nahen Osten war deutlich kleiner als das von seinen Vorgängern. Und was wir jetzt beim Donald Trump sehen, ist eine Verlängerung von dem, wo sich die USA eben langsam aber sicher von dem ein bisschen verabschiedet, dass sie überall auf der Welt die Ordnungsmacht sind.
Diese Frage, die ist jetzt auch mitten im Wahlkampf angekommen, mit dieser ganzen Debatte um Donald Trump, seine Aussagen zur NATO. Wie viel nützt das Ganze am Schluss jetzt am Joe Biden?
Das ist eine sehr gute Frage. Es nützt ihm Joe Biden drum, weil er kann sagen, dass Donald Trump sei unhinged, verwirrt. Das könnte dazu führen, dass so gemäßigte Wähler eben sich bewusst werden, was für ein Risiko sie mit der Wahl von Donald Trump eingehen. Es nützt ihm Joe Biden aber vor allem auch, weil es gerade von einem von seinen sehr dringenden, drängenden Problemen ablenkt. Letzte Woche ist ein Untersuchungsbericht rausgekommen, wo der Biden als älterer Herr mit einem schlechten Gedächtnis beschrieben worden ist. Und jetzt wird wieder in den ganzen USA darüber diskutiert, ob er mit seinen 81 Jahren zu alt sei, um nochmal kandidieren, ob er vielleicht sogar zu alt sei, um überhaupt die jetzige Präsidentschaft noch fertig machen. Und von diesem Problem hat Trump sofort wieder ein bisschen abgelenkt, indem er die NATO so in den Vordergrund geschoben hat.
Die Debatte ums Alter von Biden, wer zu dieser noch mehr möchte hören, dem empfehle ich unseren USA-Podcast «Alles klar, Amerika». Dort wirst du, Fabian, mit der Isabel Jacobi über den Untersuchungsbericht reden und auch über das Narrativ rund um den Biden, ob er tatsächlich zu alt ist, um nochmal als Präsident anzutreten. Am besten, ihr abonniert den Podcast «Alles klar, Amerika» gerade. Vor allem, wenn euch das Thema US-Politik interessiert. Woche für Woche werden dort nämlich die aktuellen Ereignisse aus den US-Wahlen besprochen. Das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.